Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich finde, es ist ein schöner Morgen, vor allem wenn wir mit solchen Liedern einfach in den Gottesdienst und in den Tag starten dürfen, wenn wir uns wirklich vor Augen halten dürfen, dass wir auf Gott schauen, wenn wir uns unseren Gott vor Augen führen. Mein Herr und Gott, du bist so reich an Gnade. Doch Worte allein sind nicht genügend Dank. Nimm alles hin, das, was ich bin und habe. Erneuere mein Leben als Opfer für dich allein, war der Chorus von dem Lied. Schau auf den Herrn. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dein Leben anschaust oder wenn du auf Gott schaust, führt es dich zu einer ähnlichen tiefen Dankbarkeit und zu so einer Hingabe wie den, der das Lied geschrieben hat? Können wir das nachempfinden, wenn wir das Lied singen, oder ist unser Glaube vielleicht erschüttert in dieser Zeit? Denkst du dir vielleicht, was soll das alles? Was nützt mir der Glaube, der so weit weg scheint, so abstrakt in einer Realität, in der wir uns hier befinden? Hat das überhaupt was damit zu tun? In Tagen, in denen nichts mehr so ist, wie es noch vor kurzem war. In Tagen, die vielleicht von Einsamkeit geprägt sind, von Not, ob äußerlich oder innerlich. Vielleicht stellst du dir die Frage, wozu das alles? Lohnt es sich überhaupt? Vielleicht befinden sich dein Glaube auf dem Prüfstand. Das ist der Titel der Predigt. Und was finde ich sehr ermutigend ist, ist zu sehen, dass diese Fragen, die wir uns heute stellen, die Fragen, die dich vielleicht heute so sehr bewegen, dass es keine neuen Fragen sind. Und Gott schweigt nicht zu diesen Fragen. Bereits die frühesten Christen haben genau diese Zweifel gekannt. Und sie waren starken Anfechtungen und starkem Leid ausgesetzt. Und auch sie haben in Zeitpunkten an ihrem Glauben gezweifelt, an Gott gezweifelt, Gott hinterfragt. Die frühen Christen in dem Gebiet der heutigen Türkei, an die Petrus den ersten Petrusbrief geschrieben hat, standen in eben dieser Gefahr, ähnliche Zweifel zu haben und völlig entmutigt zu sein. Bei den Leiden, die diesen Christen widerfahren sind, scheint es sich um eine Art lokale Verfolgung gehandelt zu haben. Und die hatte unterschiedlichste Facetten. Als Christen in einer heidnischen Gesellschaft weigerten sie sich, an den religiösen Praktiken der Gesellschaft teilzunehmen, und sie distanzierten sich bewusst von unmoralischem Verhalten. Dazu trafen sie sich noch in Versammlungen und hatten Gemeinschaft und feierten das Abendmahl zusammen und sahen sich dadurch noch zusätzlich der Feindseligkeit und unterschiedlichsten Verdächtigungen ihrer Zeitgenossen gegenüber. Und in diese Situation hinein schreibt Petrus diesen Brief der Ermutigung an diese Gemeinden. Lasst uns den Text lesen, und falls ihr eure Bibeln zur Hand habt, dann schlagt doch mit auf den ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Und wir schauen uns die Verse 1 bis 7 an. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Der erste Punkt der Predigt ist der Inhalt unseres Glaubens. Vielleicht wirkt es erstmal ein Stück weit verwunderlich, wenn wir doch sehen, welcher Situation sich die Christen in den Gebieten der heutigen Türkei ausgesetzt sahen und dass Petrus nicht sofort in den ersten Sätzen auf das Leid eingeht, sondern dass er die Christen erstmal daran erinnert, wer sie als Christen sind und was der Inhalt ihres Glaubens ist, was der Inhalt des Glaubens der Christen ist. Lasst uns nochmal die Verse 1 und 2 anschauen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Ihr Christen, die ihr auserwählt seid, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Auserwählt wozu? Und hier führt er zwei Punkte an in Vers 2. Und zum einen ist es auserwählt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Heiligung, es bedeutet ein Absondern von dem, was Sünde ist, von dem, was Gott nicht gefällt, und ein Hinwenden zu einem Gott wohlgefälligen Leben, und das nicht nur rein äußerlich in unserem Verhalten, sondern was unsere gesamte Person angeht, was unser Denken angeht, unsere Wünsche. Gehorsam ist das Ziel der Heiligung in dem Leben von jedem Christen, dass wir unser Leben Gottes Willen anpassen in allen Bereichen, die unser Leben ausmachen. Oder anders ausgedrückt, dass wir unser Leben unserem Bekenntnis anpassen und das mehr und mehr, sodass wir von ganzem Herzen sagen können, nicht mehr lebe ich für mich und zu meiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Und Heiligung ist der Prozess, der beginnt, sobald wir als Christen wiedergeboren werden. Es ist kein einmaliges Erlebnis, sondern es ist ein Prozess, der sich unser Leben lang fortführen wird. Und das wird uns hier auch ganz deutlich gezeigt, dass wir dazu auserwählt sind. In der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Wozu sind wir noch auserwählt? Sehen wir im zweiten Teil von Vers 2. Zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Hier bezieht sich Petrus auf 2. Mose 24, als Mose am Berg Sinai, kurz nach dem Auszug aus Ägypten, mit dem Blut von Jungstieren besprengte und das Volk damit die Einwilligung in den Bund mit Gott zum Ausdruck brachte. Und genauso nehmen wir als Christen den stellvertretenden Sühnetod Jesu für uns in Anspruch und sagen, ja, ich habe die Strafe verdient. Ich hätte die Konsequenz tragen müssen für mein gottloses Leben. Aber Christus tat das für mich. Und deshalb dürfen wir, deshalb darf ich, deshalb darfst du gerecht vor Gott stehen. Dieses Eingestehen der eigenen Sündhaftigkeit vor Gott und die Umkehr von diesem Weg ist das, was die Bibel als Buße bezeichnet. Und Buße bleibt nicht da stehen bei dieser bloßen Erkenntnis, sondern sie nimmt den stellvertretenden Tod Jesu an, sodass wir wissen, dass wir nicht selbst bezahlen müssen, dass wir nicht selbst unsere Schuld tragen müssen und die Strafe unserer Schuld, sondern dass wir das Liebesopfer Jesu in Anspruch nehmen, der für unsere Schuld gestorben ist. Und das ist der Grund, weshalb wir gerecht vor Gott stehen. Nicht, weil wir so gut sind oder weil wir irgendetwas geleistet haben, sondern weil er sich selbst gegeben hat, weil er alles geleistet hat. Und das ist das Evangelium. Und auch wenn das sich vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich anhört, so ist dieser Gehorsam, von dem Petrus hier spricht, und diese Heiligung, die ich gerade kurz und knapp erklärt habe, keine Last, sondern ein Privileg. Wenn wir uns vor Augen führen, was das wirklich bedeutet, es ist keine Knechtschaft, sondern Gnade, für Gott leben zu dürfen. Es ist ein Gehorsam, der aus einer wahren, aufrichtigen Freude und Dankbarkeit herauskommt. Weil wir wissen, wem wir gehorsam sind. Und in diesen Versen sehen wir, wie der dreieine Gott, der Vater, der Geist und der Sohn Jesus Christus gemeinsam oder in der Person Gottes einfach das, die Errettung der Christen bewirken. Und daraus resultiert echte Errettung, die Gnade und Friede zur Folge hat. Und zwar Gnade von Gott und Friede mit Gott, die beide mehr und mehr zunehmen, umso länger wir ihn kennen und lieben. Und genau das wünscht Petrus in den einleitenden Versen dieses Briefs diesen verfolgten Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Aber auch jetzt geht Petrus immer noch nicht auf die Situation der verfolgten und leidenden Christen ein, sondern er steigt in einen Lobpreis ein, indem er Gott dafür preist, wie er unsere Errettung bewirkt hat und wie er sie erhält. Lasst uns die Verse 3 bis 5 nochmal anschauen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, nicht zu einer toten Hoffnung, nicht eine Hoffnung, die sich auf etwas Vergängliches stützt, auf irgendetwas Irdisches, keine irdischen Sicherheiten, die keine Sicherheiten sind, sondern er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und unsere Hoffnung liegt nicht in dieser Welt und nichts, was irgendwie in dieser Welt sein könnte, sondern allein im Himmel. Und wir sind wiedergeboren, oder anders ausgedrückt, wir sind wiedergeboren worden und nun leben wir für ein unvergängliches Erbe, unverwelklich und unbefleckt. Ihr Lieben, wie oft verlieren wir dieses Bekenntnis, diese Tatsache, wenn wir Christen sind, wenn wir wiedergeboren sind? Wie oft verlieren wir das aus dem Blick? Wie oft richten wir unseren Blick auf die Entmutigungen und Herausforderungen dieser Welt und lassen uns und unser ganzes Wohlbefinden davon bestimmen? Wir haben doch etwas so viel Besseres als die Hoffnungen und Sicherheiten dieser Welt. Wir, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil oder zu der Errettung, die geoffenbart wird. Es ist seine Kraft, die uns durch das Leid und in dem Leid bewahrt. Der zweite Punkt der Predigt ist die Probe unseres Glaubens. Petrus hat jetzt diese Grundlage gelegt und er hat die Geschwister, er hat die Gemeinden in diesen Regionen nochmal aufgezeigt, was es bedeutet, Christ zu sein, was sie für ein Bekenntnis auch abgelegt haben und worin ihr Glaube doch eigentlich besteht und dass sie von Gott errettet wurden und nun nicht mehr für diese Welt leben, sondern für die Ewigkeit. Und nachdem Petrus das so, ja, schön finde ich und ermutigend auch einfach wiedergegeben hat, geht er jetzt auf das Leid ein. Auch wenn es vielleicht in Vers 6 erstmal ein bisschen seltsam wirkt, wenn wir uns die Verse anschauen, 6 bis 7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Dann werden wir uns jubelnd freuen. Jetzt mag uns das mitten in dem Leid und in der Anfechtung vielleicht schwerfallen. Und wie oft haben wir das vielleicht schon erfahren, dass wir Mut zugesprochen bekommen haben von Geschwistern, die um unsere Not wussten, aber wir dachten vielleicht, okay, du bist nicht in dieser Situation, was kannst du mir sagen, wenn du in dieser Situation wärst? Würdest du das dann immer noch glauben? Würdest du dann immer noch so überzeugt sein von Gottes Führung, von Gottes Plan? Und sicherlich ging es auch den Christen damals nicht viel anders. Wir werden Anfechtungen haben. Wir haben vielleicht gerade Anfechtungen und Leid. Aber dann werden wir uns jubelnd freuen, wenn die Anfechtungen vorbei sind und wenn sich der Glaube bewährt hat. Ihr, die ihr jetzt, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Und mancherlei Anfechtungen, das kann sich auf unterschiedlichste Herausforderungen im Leben beziehen. Sie können von außen kommen, egal ob es in Form von Krieg, von Krankheit, von Terror, von Verfolgung, von Arbeitslosigkeit oder wenn es um finanzielle Nöte geht. Oder von innen, Unsicherheit, Zweifel, Angst, Streit, Frust oder Unglaube. Allerlei, mancherlei, vielerlei, unterschiedlichste Anfechtungen werden wir in unserem Leben haben. Und das hatten die Menschen damals auch. Und Petrus geht genau darauf ein. Aber er sagt vorher, die ihr jetzt, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Wenn es sein muss. Was soll das denn jetzt bedeuten? Wer sagt denn, ob es sein muss, dass wir traurig sind und in manchen Anfechtungen? Sind wir es, die sagen, Mensch, jetzt habe ich schon ganz lange kein Leid mehr erfahren, schon lange keine Anfechtung mehr gehabt. Wäre doch mal wieder an der Zeit. Ich glaube, dass das wahrscheinlich keiner von uns jemals sich gewünscht hat oder es so gesagt hat. Aber hier steht, wenn es sein muss. So wer ist es, der bestimmt, ob es sein muss oder ob es nötig ist? Es ist Gott. Er hält es offensichtlich für nötig, dass wir als seine Kinder durch Anfechtungen gehen. Und er gibt uns auch direkt hier den Grund dafür in Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Bewährung unseres Glaubens, dass er sich als echt erweist. Als Glaube, der Substanz hat. Als ich ungefähr 12 Jahre alt war, habe ich in Zentralasien, wo ich gewohnt habe, in der Steinkohle, mit der mein Vater unser Haus beheizt hat, das hier gefunden. Ich habe es euch mal abfotografiert in groß. Hier seht ihr das Original. Mir war bewusst, dass es in der Gegend Goldvorkommen gab. Es gab mehrere Goldminen in der Region, wo wir gewohnt haben. Und daher war meine Euphorie entsprechend groß. Kurz gesagt, ich war kurz davor, mich zur Ruhe zu setzen. So groß war meine Freude und meine Überzeugung, dass ich auf Gold gestoßen war, was unendlich wertvoll ist. Allerdings hat sich nach einer Prüfung durch einen befreundeten Juwelier herausgestellt, dass es sich leider nur um ein wertloses Stück Mineralgestein handelt, das goldhaltigen Gestein zwar doch recht ähnlich sieht, aber einfach nicht echt ist und daher auch wertlos ist. Aber angenommen, es wäre tatsächlich goldhaltiges Gestein gewesen, hätte es dennoch noch viele aufwendige Arbeitsschritte benötigt, bis daraus reines Gold gewonnen worden wäre. Und diesen Prozess der Läuterung greift Petrus hier auf und vergleicht ihn mit der Bewährung unseres Glaubens. So wie reines Gold erst dann zum Vorschein kommt, wenn alle Verunreinigungen, die mit dem bloßen Auge vielleicht auch gar nicht zu erkennen sind, unter größter Hitze herausgeschmolzen werden. Genauso kommt auch die Reife des Glaubens durch Anfechtungen zum Vorschein. Jetzt fragst du dich vielleicht, wozu? Wieso sollte ich getestet werden? Wieso sollte Gott derartige schwere Anfechtungen und derartiges Leid in meinem Leben zulassen, nur um zu sehen, ob mein Glaube echt ist oder wie sehr ich im Glauben vielleicht gewachsen bin, wie sehr ich ihm gehorsam geworden bin oder nicht? Wieso sollte er das tun wollen? Aber Gott tut es nicht, weil er das Ergebnis nicht kennt, sondern Gott tut es, weil wir das Ergebnis nicht kennen. Es geht hier nicht um Errettung. Er spricht hier zu wiedergeborenen Christen. Es geht ja nicht darum, ob es rettender Glaube ist oder ob es ein komplett falscher Glaube ist, sondern es geht darum, welche Reife hat dein Glaube erlangt, wenn du Christ bist, wenn du vielleicht schon länger unterwegs bist. Es geht um unsere Liebe und unser Vertrauen zu Gott. Es geht darum, dass unser Glaube wächst. Falls ihr eure Bibeln da habt, dann könnt ihr gerne mal Lukas 22 aufschlagen, die Verse 31 bis 33. Hier spricht Jesus nach dem letzten Abendmahl zu Simon Petrus, zu dem, der diesen Brief verfasst hat. Wenige Stunden, bevor er gefangen genommen wird und wenige Stunden, bevor er verurteilt wird und ans Kreuz geschlagen wird. Und wir lesen in den Versen 31 bis 33. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber, Petrus, sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Nur wenige Augenblicke später stellt sich heraus, dass Petrus nicht mal bereit dazu war, sich in der gleichen Nacht noch zu Jesus zu bekennen. Hat Gott seinen Glauben also nicht bewahrt? Jesus hat doch gesagt, er betet für ihn. Ja, Satan, er hat ihn gefordert. Er hat gefordert, dass er die Jünger wirklich auf die Probe stellt in der Zeit, wo ihr Meister, dem sie jahrelang gefolgt sind, mit dem sie so viel erlebt haben, der von sich gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist, indem er ihre Zweifel aufkommen lässt daran, dass Jesus gefangen genommen wird und verurteilt wird und ans Kreuz geschlagen wird. Und Satan wollte diese Gelegenheit nutzen, um wirklich die Jünger durchzuschütteln, zu prüfen und zu schauen, okay, was ist denn da wirklich übrig? Ähnlich wie es mit Hiob war. Mal schauen, ob der Glaube echt ist, auch wenn Anfechtungen kommen. Jesus sagt aber: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Hat er also seinen Glauben nicht bewahrt? Doch, Gott bewahrte seinen Glauben. Und Petrus kehrte um und er ermutigte seine Brüder. Damals und auch heute noch durch diesen Brief, den wir hier vor uns haben. Und im weiteren Verlauf in Petrus' Leben zeigt sich, dass diese Probe In dieser Nacht, als er in dem Hof saß, von dem Haus des hohen Priesters, als er angesprochen wurde von der Magd, von den Menschen, die da auch saßen, bist du nicht auch einer von Jesu Jüngern? Dass diese Probe, die Petrus nicht bestanden hat, dennoch zu einem enormen Glaubenswachstum geführt hat. Und auch Jesus hat es ihm vorher schon gesagt. Er sagt, wenn du einst umgekehrt bist. Er wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde. Aber hier kommt die Gnade Gottes so sehr ins Spiel. Petrus kannte Schmerzen und er ging ins Gefängnis und er ging bis in den Tod später zur Zeit der Christenverfolgung in Rom, 64 und 65 nach Christus. Er kannte das, er sprach aus Erfahrung und schrieb aus Erfahrung und er richtete unseren Blick auf unsere Erlösung, die feststeht, auf unseren Erlöser, der uns liebt und der durch Leid an uns arbeitet. Und er richtet unseren Blick auf ein Erbe, das unvergänglich ist, an dem keine Inflation oder Corona-Krise irgendetwas ändern können. Unverweltlich, unvergänglich. Und Petrus tut das, als unseren Blick darauf wenden, damit die Bewährung unseres Glaubens, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wenn du Christ bist, wie steht es mit dir? Vielleicht bist du gerade sehr entmutigt. Vielleicht konntest du die ersten Lieder, die wir gesungen haben, nicht von Herzen mitsingen und wunderst dich, ja, es hört sich zwar schön an, aber ich bekomme gerade wenig davon mit. Ich kann es gerade nicht wirklich greifen. Vielleicht bist du gerade verzweifelt und angefochten. Ob es der Arbeitsplatz ist, der unsicher geworden ist, ob es Spannungen in der Familie sind oder der Ehe, ob Leid oder Krankheit bei dir selbst oder bei dir Nahestehenden. Vielleicht kommst du dir gerade so vor, als würdest du wie der Weizen sichtet werden, wie das Gold auf höchste Stufe erhitzt. Aber dann dürfen wir die ermutigenden Worte von Petrus sehen. Dann sei dir gewiss, dass Gott dich aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erben, das dir im Himmel aufbewahrt wird, der du in der Kraft Gottes bewahrt wirst durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Vielleicht bist du aber auch kein Christ. Vielleicht stehst du dem allen total skeptisch gegenüber. Und auch wenn meine Predigt bei Weitem keine vollumfängliche Erklärung dafür gibt, wieso Gott Leid zulässt oder was er damit bezwecken will, so ist der Grund, den Petrus hier nennt, doch einer von vielen, die wir in Gottes Wort finden können. Läuterung von Gold bringt zum Vorschein, was da ist. Aber sie bringt auch zum Vorschein, was nicht da ist. Und vielleicht hast du gemerkt, dass du in dein Leben bisher auf vergängliche Hoffnung gesetzt hast. Auf einen Glauben, der zu Staub zerbröselt, sobald er unter Belastung ist. Der sich als ein wertloses Stück Mineralgestein herausstellt. Vielleicht ist dir das auch besonders in dieser Zeit bewusst geworden, in der alle scheinbaren Sicherheiten dieser Welt auf einmal völlig verblassen und unsicher geworden sind. Dann will ich dir Mut machen, deine Hoffnung auf den zu setzen, der von keiner Krise dieser Welt erschüttert wird. Deine Hoffnung auf den zu setzen, der ewig ist, der dich liebt und der für dich gestorben ist, damit du lebst. Und zwar dafür, wozu du geschaffen wurdest, zu seiner Ehre. Ich bete noch und dann werden wir noch 3 Lieder singen. Mein Herr, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du nicht schweigst zu solchen Themen, die uns so an die Substanz gehen, die uns so in Zweifel bringen können, die Menschen und Christen schon immer auch wirklich an den Rand der Verzweiflung vielleicht getrieben haben. Aber ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort nicht schweigst darüber, sondern dass du uns eine Antwort darauf gibst, dass du uns Einblick gibst in deine Gedanken, in dein Arbeiten an unserem Leben, mein Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir gewiss sein dürfen, dass du unseren Glauben bewahrst. Auch wenn wir durch tiefe und dunkle Täler gehen müssen in unserem Leben, bist du derjenige, der unseren Glauben bewahrt. Und ich möchte dir danken von ganzem Herzen für diese Gewissheit, die wir haben dürfen, für die lebendige Hoffnung, zu der du uns wiedergeboren hast, mein Herr. Bitte lass uns weiter wachsen in dem Verständnis dessen und lass uns wirklich mit reiferem Glauben aus jeder Anfechtung hervorgehen, die uns noch widerfahren wird. Lass uns den Blick immer auf dich gerichtet halten. Amen.